Mary Beard, Frauen und Macht. Gewiss, es tut sich etwas beim Thema Gleichberechtigung. Es gibt heute deutlich mehr Frauen in leitenden und einflussreichen Positionen. Und aktuelle gesellschaftliche Bewegungen wie die MeToo-Bewegung machen mutig auf versteckte sexuelle Belästigung und den Missbrauch von Macht aufmerksam. Trotzdem gab es auch 2017 zahlreiche Beispiele dafür, dass sich Frauen weltweit in allen Gesellschaftsformen weiterhin gegen Diskriminierung, Vorurteile und offene Anfeindungen verteidigen müssen. Unsere Vorstellung von Macht ist immer noch männlich besetzt. Die Gründe dafür gehen weit zurück. Unsere moderne westliche Kultur hat ihre Wurzeln in der griechischen und römischen Antike. Mary Beard hat sich auf eine Suche nach den klassischen Wurzeln moderner Misogynie gemacht und von Ovid bis Henry James zahlreiche frappierende Beispiele gefunden. Blink Nummer 1. In der griechischen und römischen Literatur kommen Frauen nur auf unlauterem und unnatürlichem Wege zur Macht. Die Geschichte moderner weiblicher Rollenzuschreibungen beginnt in der Wiege unserer abendländischen Kultur, in den großen Schriften, Dramen und Mythologien der griechischen und römischen Antike. Besonders das antike griechische Theater brachte etliche Frauenfiguren hervor, die in irgendeiner Form mit Macht in Berührung kamen. Bereits die erste nähere Betrachtung zeigt allerdings, dass diese Frauen ihre Macht entweder kläglich missbrauchten oder nur durch die Übernahme typisch männlicher Züge erlangen konnten. Das Werk Agamemnon, das 458 vor Christus vom griechischen Dichter Aischylos als erster Teil der Trilogie Orestie veröffentlicht wurde, beschreibt beispielhaft, wie sich antike Frauenfiguren selbst für politische Teilhabe disqualifizierten. Als der männliche Protagonist der Handlung, König Agamemnon, in den Trojanischen Krieg ausreitet, übernimmt seine Gemahlin Klytaimnestra die Regierungsgeschäfte. Da sie ja nun aber eine Frau ist, steht ihr Aufstieg die gesamte Geschichte über in einem derart unrechtmäßigen Licht, dass das natürliche Gleichgewicht einer Tragödie wiederhergestellt werden muss. Klytaimnestra geht ihrem Mann fremd, ermordet ihn nach seiner Rückkehr hinterlistig im Bad und kommt schließlich durch einen mörderischen Komplott ihrer Kinder ums Leben. Auffällig ist, dass Aischylos bei der Beschreibung der Klytaimnestra die traditionellen athenischen Geschlechterkonventionen pervertiert. Er zeichnet die mächtige Frau in einer typisch männlichen Sprache als Androbolon, als aktive, autonome sowie mit Autorität und maskulinem Verstand bewaffnete Figur. Das widersprach in allen Belangen dem vorherrschenden Frauenbild der Zeit. Die Kriegsgöttin Athene, ein positives Beispiel für eine kraftvolle und mächtige weibliche Figur, stand gleich vollends außerhalb der Geschlechterordnung. Die Schutzpatronin der griechischen Hauptstadt war eine Ausnahme zur sonst durchgehend männlich besetzten Rolle des Kriegers. Daher wurde Athene als Jungfrau dargestellt, also als Gegenentwurf zur Frau, deren Hauptaufgabe das Austragen und Gebären neuer Staatsbürger war. So verkam sie im Laufe der Geschichte zur unweiblichen oder gar ganz geschlechtslosen Götterfigur. Blink Nummer 2. In großen griechischen und römischen Werken werden Frauen oft rüde auf ihren Platz fernab des öffentlichen Diskurses verwiesen. Wenn wir heute miterleben, wie jemand einen anderen Menschen mit wirschen Worten wie »Halt den Mund« anfährt, sind wir erschrocken oder empört, sowohl im öffentlichen als auch privaten Umfeld. In vielen großen Werken der antiken Literatur werden Frauen aber genau so an der öffentlichen Teilhabe gehindert. Die berühmte Odyssee von Homer, immerhin eines der bedeutendsten Werke der Antike, liefert das älteste schriftlich belegte Beispiel dafür, wie ein Mann einer Frau den Mund verbietet. Homer beschreibt in seinem Epos ein damals gängiges Bild. Mann zu werden bedeutet zu lernen, wie man den öffentlichen Diskurs beherrscht. Dazu gehörte es natürlich, Frauen an ihren Platz in der Welt zu erinnern. Ein Handlungsstrang der Odyssee beschreibt, wie sich Odysseus und Penelopes Sohn Telemachos in Abwesenheit seines Vaters vom Jüngling zum Mann entwickelt. In einer Szene hört Penelope, wie ein Barde die Schwierigkeiten besingt, in die die griechischen Helden bei der Heimkehr geraten. In der aufwallenden Sorge um das Wohl ihres Gatten bittet sie den Musiker, ein fröhlicheres Lied anzustimmen. Daraufhin fährt sie der junge Telemachos forsch an, sie möge in ihre Gemächer zu Spindel und Webstuhl zurückkehren, denn die Rede ist Sache der Männer. Aller, vor allem die meine, denn mein ist die Macht hier im Hause. Die Odyssee ist nicht das einzige antike Werk, das Frauen wenig subtil das Recht auf eine eigene Stimme abspricht. Der griechische Dichter Aristophanes strickte 392 vor Christus in der Weibervolksversammlung gleich eine ganze Komödie um die offenbar völlig absurde Idee, Frauen könnten einen Staat führen. Der Humor des Stücks basiert im Wesentlichen auf der Unfähigkeit der Protagonistinnen, ihren privaten, vornehmlich sexfixierten Sprachgebrauch auf das rhetorische Register des öffentlich-politischen Diskurses zu heben. In Ovids mythologisch inspirierten Metamorphosen gehen viele Frauenfiguren ihrer Sprachfähigkeit gleich vollends verlustig. Io, die Tochter des Flussgottes Inachos und Geliebte des Zeus, wird von Jupiter in eine stumme Kuh verwandelt. Echo, eine Bergnymphe und Tochter der personifizierten Erde Gaia, wird von Zeus betrogener Gattin mit einem Fluch belegt, der sie auf ewig die letzten an sie gerichteten Worte anderer Menschen wiederholen lässt. Darum benutzen wir heute das Wort Echo für den Widerhall. Nicht nur, dass diese Frauen der öffentlichen Teilhabe unwürdig waren. Es wurde als regelrecht unnatürlich dargestellt, dass sie überhaupt eine Stimme hatten. Blink Nummer 3. Sprache und Redekunst waren damals maskuline Definitionsmerkmale, die Frauen kategorisch ausschlossen. Orator est vir bonus dicendi peritus. Die Sentenz, ein Redner ist ein tüchtiger, im Reden erfahrener Mann, war im alten Rom jedem geläufig. Sie macht klar, dass Frauen in der Antike nicht nur grundlegende Rechte wie das Wahlrecht sowie der Anspruch auf politische und gesellschaftliche Teilhabe verwehrt waren. Selbst das Reden war in erster Linie eine männliche Fähigkeit. Diese misogyne, also Frauen als minderwertig betrachtende Haltung, ging sogar so weit, den Klang einer Stimme in einer pseudobiologischen Argumentation mit bestimmten Wesenszügen zu verbinden. Eine wissenschaftliche Abhandlung aus der Zeit verknüpft den tiefen Klang einer männlichen Stimme mit positiven Eigenschaften wie Mut und Willensstärke. Eine hohe weibliche Stimme sei dagegen akustisches Sinnbild der Feigheit und Charakterschwäche. Die weibliche Stimme wurde gar zur Gefahr für das Wohl des gesamten Staates stilisiert. Der antike Philosoph Dion Chrysostomos skizzierte im 2. Jahrhundert vor Christus ein Horrorszenario, in dem alle Männer einer Gemeinde plötzlich mit dem Fluch einer Frauenstimme belegt wurden. Ihre Unfähigkeit, männlich zu sprechen, erschien ihm grauenvoller und schwerer zu ertragen als der Ausbruch einer verheerenden Pest. Die These ist somit klar. Nur Ton und Timbre einer tiefen Männerstimme vermögen gewichtige und gehaltvolle Gedanken zu tragen. Als Telemachos seiner Mutter Penelope in der Odyssee über den Mund fährt und die Rede als Sache der Männer bezeichnet, verwendet er im Original das Wort Mutos. Der Begriff meint im homerischen Griechisch eine tiefgründige und machtausstrahlende Rede, im Gegensatz zum oberflächlichen Plappern, Schwätzen und Tratschen einer Frau. In einer Welt, in der die Redegewandtheit ein männliches Definitionsmerkmal ist und eine maskuline Stimme erfordert, kann eine öffentlich sprechende Frau folglich nur unweiblich, nicht feminin und unfraulich auftreten, um wahrgenommen zu werden. Blink Nummer 4. Wenn Frauenstimmen Einzug in klassisch-antike Literatur hielten, dann nur in Nischen und Nebenrollen. Wenn Frauenstimmen im öffentlichen Diskurs der klassischen Antike toleriert wurden, dann nur in Ausnahmefällen. Die wurden dann aber so lange umgedeutet, bis sie die Regel bestätigten, dass die Redekunst für Männer reserviert war. Frauen, die öffentliche Reden hielten, schienen zum Beispiel den römischen Autor Valerius Maximus zu beschäftigen. Er schrieb in seiner Anthologie »Denkwürdige Taten und Worte« über drei Frauen, deren natürliche Bestimmung sie nicht dazu bringen konnte, auf dem Forum zu schweigen. Die erste von ihnen, Mäsia, verteidigte sich erfolgreich selbst vor Gericht. Maximus' Meinung nach war sie nur dazu imstande, weil sich hinter ihrer weiblichen Erscheinung das Wesen eines Mannes verbarg. Er bezeichnete sie daher als androgyn. Die zweite, Afrania, beschrieb Valerius Maximus als schamlos genug, sogar eigene Gerichtsverfahren anzustrengen und vorzutragen. Anschließend seien alle Anwesenden von ihrem Gebelfer und Gekläffe völlig erschöpft gewesen. Auch sie bekommt damit unweibliche, ja sogar unmenschliche, animalische Attribute zugeschrieben. Die dritte schließlich, Hortensia, ist die einzige, deren öffentliche Rede nicht verrissen wird. Sie prangerte stellvertretend an, dass den Frauen der Gesellschaft eine Vermögenssteuer zur Finanzierung eines dubiosen Kriegs auferlegt worden war. Sie verstieg sich also nicht zur Dreistigkeit, gesamtgesellschaftliche Belange anzusprechen, sondern trat ausschließlich als Sprachrohr für andere Frauen auf. Diese Ausnahme konnte man wohl durchgehen lassen. Andere Frauen zahlten einen hohen Preis dafür, dass sie entweder als Opfer oder Märtyrerinnen sprechen durften. Die Geschichte der Lucretia zum Beispiel wurde von diversen römischen Autoren behandelt, unter anderem von Livius. Lucretia wurde von einem Mitglied des etruskischen Königshauses vergewaltigt. Was genau wirklich geschah, wird nirgends geschildert. Es wird aber in sämtlichen Niederschriften deutlich, dass Lucretia ihr Stimmrecht nur erhält, um ihren Vergewaltiger anzuklagen und ihren Wunsch nach dem Freitod zu äußern. In Ovids Metamorphosen wird der vergewaltigten Prinzessin Philomela selbst diese Möglichkeit genommen. Ihr Schänder, Thrakerkönig Theroys, schneidet ihr die Zunge heraus, auf dass sie nicht über das Verbrechen sprechen könne. Öffentlich sprechende Frauen wurden also nur als Sprachrohre für Frauenbelange, mitleiderregende Märtyrerinnen oder unnatürliche, unmenschliche Randerscheinungen toleriert. Das Schlimmste aber ist, dass diese Etiketten in abgeänderter Form bis heute bestehen. Blink Nummer 5. In der Moderne finden Frauenstimmen öfter Gehör, sie werden aber noch immer als ungewöhnliche Ausnahmen zur Regel behandelt. Nun speist sich unsere westlich-abendländische Kultur nicht ausschließlich aus griechischen und römischen Quellen. Aber gerade die Domänen des öffentlichen Diskurses und der politischen Bühne zeigen, wie sehr wir noch immer von klassischen Denkmustern beeinflusst werden. Beispielsweise ließen sich die begnadeten Redenschreiber von Ex-Präsident Barack Obama vom römischen Diskurskünstler Cicero inspirieren. Und unsere Kinder lernen noch heute, dass Rednerinnen in der Öffentlichkeit ungewöhnlich sind. Unzählige englische Schüler haben zum Beispiel die berühmten Worte auswendig gelernt, mit denen Queen Elizabeth I. ihre Truppen 1588 in Tilbury für den Kampf gegen die spanische Armada motiviert haben soll. Ich weiß, dass ich den Leib eines schwachen, kraftlosen Weibes habe. Doch ich habe das Herz und den Mut eines Königs, noch dazu eines Königs von England. In Wirklichkeit gibt es keine zuverlässige Quelle für dieses Zitat. Die Worte wurden von einem Augenzeugen 40 Jahre nach ihrer Rede aufgeschrieben. Selbst die Königin von England musste für die Geschichte als androgyn beschrieben werden, um ihre Fähigkeit zu bewegenden, eindrucks- und machtvollen Redekunst zu erklären. Wenn Anthologien berühmter Reden Beiträge von Frauen enthalten, werden diese erneut als Ausnahmen dargestellt. Als Reden von Frauen, die nur über sich und andere Frauen sprechen und keine großen und globalen Probleme anprangern. Die afroamerikanische Frauenrechtlerin, Abolitionistin und Wanderpredigerin Sojourner Truth zum Beispiel ist heute vielen Menschen für ihre berühmte Rede von 1851 mit der Frage "And ain't I a woman?", die mit "Bin ich denn keine Frau?" übersetzt wurde, bekannt. Ausgerechnet dieser wichtige und heute meist zitierte Auszug gibt nicht ihren exakten Wortlaut wieder. Er wurde ein gutes Jahrzehnt nach ihrer Rede von einem anderen Autor von ihrer ursprünglichen Formulierung abgeleitet. Selbst der Südstaaten-Akzent der Worte ist hinzugedichtet. Sojourner Truth wurde im Staat New York geboren und wuchs bei einer niederländischen Einwandererfamilie auf. So wurden öffentlich sprechende Frauen auf Nischenphänomene und Randerscheinungen reduziert, deren Sprache selbst folglich auch nur abartig und unnatürlich sein konnte. Blink Nummer 6. Auch heutzutage werden Frauenstimmen als Anomalie behandelt und im Namen korrekter Rede zensiert. Als die US-Senatorin Elizabeth Warren 2017 einen Brief der berühmten Bürgerrechtlerin Coretta Scott King vor dem Senat verlesen wollte, wurde sie brüsk unterbrochen und von der Debatte ausgeschlossen, wegen eines vermeintlichen Verstoßes gegen das Protokoll des Hauses. Als männliche Parteigenossen denselben Brief später aus Solidarität zu Warren verlasen, wurden sie nicht zensiert. Das hat leider Tradition. Versuche, Frauen auszuschließen, wurden wiederholt als Sorge um die Gepflogenheiten der öffentlichen Rede maskiert. Henry James, Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichter Roman »Die Frauen von Boston« behandelt das Dilemma der jungen Feministin Verena Tarrant. Je stärker sie sich zu dem charismatischen Anwalt Basil Ransom mit seiner tiefen und klassisch gehaltvollen Stimme hingezogen fühlt, desto weniger hält sie sich für redegewandt genug, um öffentliche Vorträge zu halten. James' Essays zeigen sogar noch deutlicher, dass er Frauenstimmen wie die klassisch-römischen Autoren als Gefahr für die Gesellschaft betrachtete. Er sah sogar die Integrität der englischen Sprache bedroht. Unter dem Einfluss der Amerikanerinnen laufe sie Gefahr, zu einem allgemeinen Gemurmel oder wilden Durcheinander, zu einem unartikulierten Sabbern, Knurren oder Winseln zu werden. Und er stand keineswegs alleine da. Seine Zeitgenossen Richard Grant White und William Dean Howells waren ebenfalls der Meinung, dass die dünnen nasalen Töne öffentlich sprechender Frauen, deren Näseln, Wispern, Schnaufen, Winseln und Wiehern außerhalb ihrer heimischen vier Wände nichts verloren haben. Aus derlei chauvinistischer Respektlosigkeit leitet sich der Eifer ab, Frauen an ihrem Vordringen ins öffentliche Leben zu hindern. Die Regeln und Protokolle des britischen House of Commons, des Unterhauses des Parlaments, wurden im 19. Jahrhundert von Männern gemacht, die mit den patriarchalischen Ansichten und Vorurteilen der klassischen Prägung aufgewachsen waren. Noch heute herrscht in den Debatten eine Herrenclub-ähnliche, ruppige Atmosphäre, in der weibliche Abgeordnete einfach so lautstark unterbrochen werden, dass man sie nicht mehr hört. Im afghanischen Parlament werden die Mikrofone der Frauen gleich komplett abgestöpselt, wenn die Männer im Saal genug gehört haben. Das heißt, Frauen haben heute zwar deutlich mehr Anteile am öffentlichen Leben, müssen aber noch immer regelmäßig um ihre Teilhabe kämpfen. Blink Nummer 7. Noch immer werden Frauen nicht für ihre Aussagen selbst angegangen, sondern dafür, dass sie überhaupt sprechen. Das Internet scheint mit seiner Entpersonalisierung völlig neue Formen der Anfeindung salonfähig zu machen. Mary Beard selbst hat das wiederholt zu spüren bekommen. Wann immer sie im Fernsehen oder im Radio auftrat, wurde sie anschließend Opfer aggressiven Online-Missbrauchs. Die Täter sind erwiesenermaßen mehrheitlich männlich, die Betroffenen meistens Frauen. Auch das Muster ist fast immer dasselbe. Frauen, die in männliche Domänen des öffentlichen Lebens vordringen, werden mit zum Teil geschmacklos rüden Beleidigungen attackiert. Heutzutage müssen immer mehr couragierte Menschen des öffentlichen Lebens mit verbaler Gewalt von Provokateuren und anonymen Nutzern umgehen. Die Rhetorik gegenüber Frauen scheint allerdings besonders radikal. Die Angriffe sind nicht nur gegendert wie bei Shut up, you bitch, beziehungsweise Halt dein Maul, du Schlampe. Sie richten sich auch inhaltlich gezielt auf die anatomische Sprachfähigkeit der Frauen. Beard zum Beispiel erhielt Twitter-Nachrichten mit Drohungen wie »Ich werde dir den Kopf abschlagen und ihn vergewaltigen« und erfuhr von Beschimpfungen wie »Man sollte dir die Zunge herausreißen« an andere Frauen. Die Analogie zur grässlichen Bildhaftigkeit von Ovids Metamorphosen, in denen Prinzessin Philomenas Peiniger sie durch das Abtrennen ihrer Zunge am Reden hindern, ist frappierend. Die Empfehlung vieler Experten, der digitalen Belästigung mit Ignoranz zu begegnen, verursachen ironischerweise genau das, was die Täter und Aggressoren wollen: das Schweigen der Frauen. Eine Erfahrung, die Frauen aller Hintergründe machen, ist die Diskreditierung ihrer Rede- oder Diskussionsbeiträge. Die Situation wurde schon vor 30 Jahren von der Cartoonistin Rihanna Duncan meisterhaft in einer ihrer Punch-Karikaturen parodiert. Darin richtet sich ein Mann in einem Geschäftsmeeting mit folgenden Worten an die einzige Frau im Raum: »Das ist ein hervorragender Vorschlag, Miss Triggs. Vielleicht möchte ihn einer der Herren hier vorbringen.« Beard beschreibt aber auch, mit welcher Taktik sie solchem Verhalten selbst begegnet. Für ein Vorstellungsgespräch für eine akademische Position kaufte sie sich einst eine für sie völlig untypische blaue Strumpfhose. So zeigte sie den Interviewern, dass sie ihre Klischees kannte. Blaustrumpf war früher eine spöttische Bezeichnung für intellektuelle Frauen, die in ihrem Streben nach Emanzipation den Konventionen widersprachen und als unweiblich galten. Beards blaue Strumpfhose war also ein nonverbales Signal. Ich kenne eure Vorurteile und ich stehe über ihnen. Blink Nummer 8. Weil unser Bild von Macht instinktiv männlich ist, gibt es wenig brauchbare Vorlagen für die Vorstellung weiblicher Führungskraft. Keine Frage, die Dinge verändern sich. Es gibt heute mehr Frauen in Machtpositionen als je zuvor. In Beards Heimat Großbritannien zum Beispiel ist der Anteil weiblicher Parlamentsmitglieder allein zwischen 1970 und 2017 von 4% auf 30% gestiegen. Und doch sind die Voraussetzungen und Möglichkeiten für beide Geschlechter noch immer stark unterschiedlich. Das liegt vor allem daran, dass unsere intuitive Vorstellung von Macht nach wie vor männlich besetzt ist. Die meisten von uns denken bei Menschen in führenden Positionen wie Präsidenten oder Professoren instinktiv an Männer. Beard selbst gesteht, diesbezüglich keine Ausnahme zu sein. Als sie nur testweise die Suchbegriffe Professor und Cartoon in Googles Eingabemaske kombinierte, waren von 100 Bildern 99 männlich. Die einzige weibliche Figur war Professor Holly, ein Charakter aus einem Pokémon-Spiel. Genau dieses nahezu flächendeckende Vorurteil kann natürlich umgekehrt als effektvolles Werkzeug zu Satire und Provokation verwendet werden. Als die US-Komikerin Melissa McCarthy den früheren Pressesprecher des Weißen Hauses Sean Spicer im Late-Night-Format Saturday Night Live parodierte, soll US-Präsident Trump vor Wut geschäumt haben. Der Patriarch soll gepoltert haben, die weibliche Interpretation eines männlichen Mitarbeiters lasse seine Angestellten schlecht dastehen. Viele mächtige Frauen beugen sich dem männlichen Bild von Macht, indem sie wie Angela Merkel oder Hillary Clinton vornehmlich Hosenanzug tragen. Die Robe ist natürlich praktisch und seriös. Man könnte die Kleiderwahl aber auch als konformistische Entscheidung lesen, sich dem typischen Dresscode mächtiger Männer zu unterwerfen. Ein anderes Beispiel ist das Stimmtraining der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Ihre Berater merkten an, ihre hochfrequente Stimme lasse das Timbre der Autorität vermissen. Sie erhielt Unterricht, um tiefer sprechen zu lernen. Grundlegend sollte es natürlich ein Ziel der Emanzipation sein, dass sich Frauen anziehen und ausdrücken, wie sie wollen. Die Entscheidung vieler weiblicher Führungsfiguren, sich männlicher Züge zu bedienen, hat aber wenig mit Freiheit zu tun. Sie ist ein notdürftiger Anpassungsversuch an Codes und Etiketten, die Weiblichkeit von Natur aus negieren. Blink Nummer 9. Damit Frauen nicht mehr ausgeschlossen werden, müssen wir unser Konzept von Macht grundlegend überdenken. Der Fortschritt ist zwar da, aber er geht offensichtlich nur langsam vonstatten. Mary Beard sagt daher deutlich, statt auf die langsame, graduelle Veränderung eines seit jeher grundlegend ungerechten Systems zu warten, müssen wir unsere Vorstellung von Macht selbst überdenken. Unser Bild von Macht leitet sich oft von Promis, Managern oder Politikern ab. Die Medien neigen dazu, die Entwicklung weiblicher Teilhabe an Quoten in Gremien oder Berufsgruppen zu messen. Diese Konzeption von Macht ist aber zu eng gefasst. Nicht alle prestigeträchtigen Positionen sind wirklich mit Einfluss verbunden. Ruanda zum Beispiel steht 20 Jahre nach dem schrecklichen Genozid auf Platz 1 der Rangliste der Länder mit den meisten Frauen in der Legislative. 2017 waren 60% der Parlamentsmitglieder weiblichen Geschlechts. In Großbritannien sind es nur 50%. Das ist eine schöne Quote. Sie sagt aber wenig darüber aus, wie viel diese Frauen in Ruanda tatsächlich bewirken können. Wir brauchen eine andere Definition von Macht. Macht muss mehr als ein Amt oder Titel sein. Macht ist die Fähigkeit einer Person, Wichtiges und Großes zu tun. Die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter hat zahlreiche Frauen unter ihren Gründungsmitgliedern. Ihre Namen sind kaum jemandem bekannt, aber der Erfolg ihrer Arbeit ist ein klarer Ausdruck für ihren gewaltigen gesellschaftlichen Einfluss. Wir dürfen Macht nicht länger als einen Gegenstand betrachten, den man besitzt, an sich reißt oder nach Gutdünken weiterreicht. Wir sollten sie stattdessen als eine Handlung, Eigenschaft oder Fähigkeit definieren. Macht kann die Kraft sein, Dinge geregelt und erledigt zu bekommen. Macht ist das Recht darauf, respektvoll behandelt und ernst genommen zu werden. Es kommt noch immer regelmäßig vor, dass ausgewiesene und renommierte Expertinnen ihres Fachs um Anerkennung kämpfen müssen. Beard selbst ist eine weltberühmte Altphilologin und muss sich regelmäßig per Twitter über römische Geschichte belehren lassen. Solange Macht besessen und durch die Luft gewedelt werden kann wie das Schwert eines Kriegers, kann sie von wenigen beansprucht, verteidigt und unter anderem Frauen verwehrt werden. Darum brauchen wir eine neue Definition von Macht, die Raum für Kollektivismus und Kooperation lässt. Eine Art von Macht, die sich gleichermaßen auf die Führer und alle verteilt, die teilhaben und mitgestalten möchten. Danke, dass du dir die Blinks zu Frauen und Macht von Mary Beard angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Moderne Misogynie, sexuelle Übergriffe und verbale Gewalt gegenüber Frauen haben in den westlichen Gesellschaften ihre Wurzeln in der antiken römischen und griechischen Kultur. Die klassische Literatur von Aischylos über Ovid bis zu Valerius Maximus ist voll von Beispielen, die die Verbindung zwischen Frauen und Macht als unnatürlich und unangebracht beschreiben. Die These bedient sich im Laufe der Geschichte haarsträubender Argumente. Während tiefe, schwere Männerstimmen als Inbild von Autorität und Kraft galten, wurden Frauenstimmen als kläglich, lästig und geradezu unmenschlich beschrieben. Frauen in Machtpositionen wurden als unweiblich und unnatürlich dargestellt. All das ist noch heute spürbar, wenn Frauen in der Öffentlichkeit von Männern unterbrochen, beleidigt oder ausgeschlossen werden. Wir brauchen daher eine neue Definition von Macht, die Frauen nicht kategorisch ausschließt. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.